Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Diese Geschichte Israels als Vorbild für uns, für unseren Glauben, für die Entdeckungsreise zum Glauben. Wir haben das letzte Mal diese Situation betrachtet, wo Gott sie durch das Schilfmeer hindurch gerettet hat. Und sie standen dann jetzt an der Schwelle. Und es ist wie so in diesem Bild, das Alte liegt hinter ihnen. Mit dem Untergang des ägyptischen Heers wurde endgültig der Schlussstrich gezogen. Die Befreiung war abgeschlossen und diese bisher herrschende Macht war von Gott gebrochen. Und jetzt standen sie an diesem Ufer des Schilfmeers und blickten nach vorne. Und sie waren im Aufbruch in diese völlig neue Zukunft, eine völlig andere Situation, geänderte Rahmenbedingungen. Und jetzt war für sie die Herausforderung zu klären, was ist jetzt das Wichtigste? Dort an dieser Schwelle am Ufer des Schilfmeers. Und eigentlich würden wir sagen, ja, das Wichtigste ist jetzt als erstes einen guten Plan, um in Kanaan anzukommen. Und das Wichtigste ist ein guter Führer, der kompetent ist, der aber auch geeignet ist, das Volk zu führen. Und das Wichtigste ist eine Struktur in dem Volk, dass dieses bisher ungeordnete Volk auch gemeinsam bleibt und den Weg gemeinsam gehen kann. Und eben auch eine Fürsorge, die Wüste liegt vor einem. Das ist das Wichtigste. Und wisst ihr, das ist alles zweitrangig. Denn die wichtigste Frage, die gestellt werden muss, das ist die Frage, wer soll jetzt über dieses Volk herrschen? Denn diese Frage der Herrschaft bestimmt alle anderen Fragen. Wer führt, welchen Weg, wer versorgt, wem sie vertrauen. Und damit ist diese Frage der Herrschaft für das Volk eine existenzielle Frage. Sie hatten beschlossen, wir folgen Gott, als sie in Kanaan waren, in Ägypten waren. Da haben sie beschlossen, wir machen uns auf den Weg mit diesem Gott. Und dann standen sie am Schilfmeer und die Bedrohung, die jetzt mit dem ägyptischen Heer hinter ihnen war, das war die Bedrohung, dass sie auf einmal merkten, wir haben nichts mehr in der Hand. Und da kam nicht nur diese Existenzbedrohung, sondern jetzt war ihre Gottesbeziehung existenziell bedroht. Und sie kündigten eigentlich Gott das Vertrauen auf, indem sie nicht nur Mose angegangen sind, sondern indem sie ihm sagten, wir haben dir in Ägypten schon gesagt, lass uns in Frieden, wir wollen nicht gehen. Und damit zu zeigen, das, was Gott jetzt geführt hat, das verachten wir. Diese ganz große Krise. Und als dann dieses Wunder des Durchzugs durch das Schilfmeer erfolgt ist, da heißt es, und sie erkannten, dass Gott der Herr ist, und sie glaubten ihm und sie glaubten Mose. Wieder wie so eine Erneuerung dieser Beziehung. Ja, wir wollen doch weiter mit dir gehen. Und diese Beziehung war unheimlich angefochten. Sie war ständig gefährdet. Schon gleich die nächsten Abschnitte werden das zeigen. Sobald das Essen nicht mehr war, wie man es erwartet hat, fängt man sofort an, Gott in Frage zu stellen. Kurz nachdem sie dann den Bund geschlossen haben zwischen Gott und dem Volk und Mose auf dem Berg war, sofort wieder, als Mose zu lange blieb, der Ersatz Gottes, goldene Kalb, das ist jetzt dein Gott, heißt es dann. Später das Misstrauen Gott gegenüber, zu sagen, wir werden das Land nicht erreichen, wir glauben dir nicht mehr. Merkt ihr, wir können viele Dinge nennen. Es heißt jetzt nicht, dass diese Beziehung zwischen Gott und dem Volk so völlig ungefährdet ist, sondern immer wieder gefährdet. Und deshalb das Wichtigste für das Volk, diese Frage zu stellen, wer herrscht, wer bestimmt den Weg, wer folgen sie und wem vertrauen sie? Und damit auch die Frage, wenn das Gott ist, was bewahrt sie in Zukunft bei diesem Gott? Was sorgt dafür, dass er ihr Gott bleibt? Und vielleicht überrascht es nicht der Gehorsam, sondern die Anbetung. Nicht der Gehorsam, denn Gehorsam bedeutet, Regeln zu befolgen. Und Gehorsam, das mache ich ohne Beteiligung. Gehorsam heißt, ich funktioniere nur. Anbetung hat was mit Beziehung zu tun, mit Begegnung. Und deshalb ist für das Volk nicht der Gehorsam das Entscheidende, sondern die Anbetung. Weil diese Anbetung ganz konkret Folgen hat für den Umgang mit dem, den ich anbete. Für die Beziehung zu ihm, die dann mein Leben prägt. Und es ist für uns das ganz spannend, dass genau diese Anbetung jetzt berichtet wird, an dieser Schwelle, wo das Volk aufbricht und wo sie in diese neue Epoche hineingehen, vom Schilfmeer weg. Und diese Anbetung hat eine ganz hohe Bedeutung, weil sie wie eine Weichenstellung, wie eine Schlüsselstelle ist. Und die Ausleger von diesen alttestamentlichen Texten, sie sagen, dieses anbetende Lied, was wir jetzt gleich lesen, das ist wie ein Schlüssel hinein in das ganze Geschehen von der Befreiung Israels. Denn hier werden wir auf das Zentrum gestoßen, von dem alles zu verstehen ist. Warum ist das passiert und was wird für die Zukunft gelten? Und damit diese Anbetung, das Erste, was für das Volk gelten soll. Und noch was. Diese Anbetung, die ich jetzt gleich lesen werde, ist das erste Gebet, das von dem Volk Israel berichtet wird. Es ist eigentlich die erste Anbetung, die uns da berichtet wird. Der erste Psalm, der hier von dem Volk kommt. Und damit etwas, was sehr hohe Bedeutung hat. Und ich lese uns aus 2. Mose 15, Vers 1 bis Vers 21, diese Loblieder, die hier gesungen werden. Gott hat sein Volk durch das Schilfmeer errettet. Und dann heißt es, damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied für den Herrn. Ich will für den Herrn singen. Hoch und erhaben ist er. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Meine Kraft und Stärke ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Er ist mein Gott. Ihn will ich preisen, der Gott meines Vaters. Er sei hochgelobt. Der Herr ist ein Held im Krieg. Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und sein Heer warf er ins Meer. Seine besten Kämpfer versanken im Schilfmeer. Fluten der Urzeit deckten sie zu. Sie sanken in die Tiefe wie ein Stein. Deine starke Hand, Herr, ist voller Kraft. Deine starke Hand, Herr, zerschmettert den Feind. Wenn du in deiner ganzen Hoheit erscheinst, streckst du deine Gegner nieder. Wenn du deinen Zorn loslässt, verbrennt er wie Stroh. Durch den Sturm deines Zornes staute sich das Wasser auf. Die Wogen standen wie ein Damm. Die Fluten erstarrten mitten im Meer. Da dachte sich der Feind, ich will ihnen nachjagen, sie einholen. Die Beute verteilen, meine Gier stillen, ich will mein Schwert ziehen, meine Faust wird sie vernichten. Du hast deinen Wind brausen lassen. Das Meer kam zurück und bedeckte die Feinde. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Fluten. Wer ist wie du, Herr, unter den Göttern? Wer ist so heilig und so gewaltig wie du? Furchtbar sind deine Taten, wenn du Wunder tust. Als du die rechte Hand ausstrecktest, wurden deine Feinde in den Abgrund gezogen. Das Volk, das du befreit hast, hast du in deiner Güte durch die Wüste geführt. Mit großer Kraft brachtest du es zu deiner heiligen Wohnung. Die Völker hörten es und bebten vor Schreck. Die Philister zitterten vor Angst. Auch die Anführer Edoms erschraken und die Herrscher Moabs packte das Entsetzen. Die Völker Kanaans verloren den Mut. Furcht und Schrecken fällt über sie. Beim Anblick deiner Macht erstarren sie zu Stein. Dein Volk zieht hindurch, Herr. Das Volk zieht hindurch, das du erworben hast. Und du führst sie zum Berg, der dein Eigentum ist, und pflanzt sie dort ein, bei deiner Wohnung, Herr, die du gemacht hast. Bei deinem Heiligtum, Herr, das du gegründet hast. Ja, der Herr herrscht als König für immer. Damals waren die Rosse, Wagen und Reiter des Pharaos durch das Meer gezogen. Der Herr hatte das Wasser des Meers über sie hereinbrechen lassen. Die Israeliten waren aber auf dem Trockenen mitten durch das Meer gegangen. Und die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, nahm ihre Pauke in die Hand. Auch alle anderen Frauen griffen zu ihren Pauken und zogen tanzend hinter ihr her. Und Miriam sang ihnen vor, singt für den Herrn. Hoch und erhaben ist er, Rosse und Wagen warf er ins Meer. das erste Lied der Anbetung, eine Schlüsselstelle in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, eine Schlüsselstelle, in der deutlich wird, dass Gott diese Anbetung will und dass er diese Anbetung dazu schenkt, dass das Volk bei seinem Gott bleibt und Gott ihr Gott bleibt. Und deshalb das Thema Anbetung, damit Gott Gott bleibt. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, Michi, wir haben hier eine Rückkopplung drauf, vielleicht kannst du mal schauen, danke. Die Anbetung, die uns hier begegnet, ist ein Impuls für uns. Ein Impuls, der uns zeigen kann, wie wir selber uns mit diesem Thema verankern, was diese Anbetung auch für uns bedeutet. Und deshalb ein paar Gedanken, in denen wir nicht nur die Anbetung von diesem Volk ansehen, sondern ganz bewusst die Brücke immer wieder auch zu uns schlagen. Das Erste, und das ist wohl auch das Größte in diesem ganzen Text, ist, dass diese Anbetung Gott und sein Wesen im Mittelpunkt haben. Und das ist vielleicht erstmal gar nicht so fremd, und wir werden merken, das ist aber was ganz Besonderes. Gott und sein Wesen im Mittelpunkt haben. Mose, er stimmt dieses Loblied an, das ganze Volk wird mit hineingenommen und er nimmt das auf, was Gott getan hat, dieses unfassbare Wunder. Und in diesem Loblied wird deutlich, dass Mose Gott nicht zuerst dankt für das, was er getan hat, sondern für das, was er ist. Und das ist ein großer Unterschied. Mose, er sagt also nicht, danke Herr, Ägypter weg, Freiheit vor uns, du hast geholfen, Amen. Sondern er sagt, in diesem Geschehen erkennen wir, wer Gott ist. Und er dankt nicht zuerst für das, was Gott tut, sondern er betet ihn an für das, wer er ist. Und das ist eigentlich Anbetung. Das unterscheidet Anbetung vom Danken. Anbetung heißt, Gott zu ehren für das, was er ist und nicht zuerst für das, was er tut. Sein Sein bestimmt sein Tun, das bleibt. Aber es ist was anderes, wenn ich Gott anbete für das, was er ist, als wenn ich nur schaue auf das, was er tut. Und das, was die Israeliten tun, sie nehmen diesen Gott vor Augen in seinem Wesen und es begegnet uns in diesen ganzen Namen, die alle genannt werden. Und wir haben schon mal in einem ganzen Stichwort diese unterschiedlichen Namen und ihre Bedeutung genommen. Und wenn man schaut, wie sprechen sie von Gott? Sie sagen also nicht nur Gott, du hast uns geholfen, Gott, du hast uns geholfen. Sondern sie sprechen ihn an als Yahweh, dazu gleich noch ein paar Sätze mehr. Als diesen Gott, der sich ihnen gezeigt hat, der in ihr Leben getreten ist. Sie sprechen ihn an als den Erhabenen. Du, der erhaben ist, der souverän über alles steht. Und der niemals eingebunden ist in die kleinen, kleinen Dinge der Welt. Sondern du stehst immer über allem. Und sie beten ihn an als den, der ihr Gott ist, mein Gott, der nicht weit weg ist. Sondern der so ganz persönlich sie im Blick hat. Der auch nicht auf irgendetwas schaut, was Menschen vorweisen müssen, sondern sie sagen, es ist der Gott, der dieses versklavte Volk zu seinem Volk gemacht hat. Sagen, du bist mein Gott und du bist der Gott meiner Väter, der Gott, der Geschichte schreibt, der Gott, der diese Geschichte begonnen hat und der sie fortsetzen wird und wir dürfen ein Teil dieser Geschichte sein. Du bist es, der Weltgeschichte macht, Gott, als Gott unserer Väter und als unser Gott. Du bist der Krieger, der Kämpfer. Interessant, ich weiß nicht, ob jemand von euch Gott schon mal so angebetet hat. Und hier ist nicht nur ein Krieger, sondern hier ist so dieser Besondere, der entscheidet, der Gamechanger. Er sagt, du bist es, der über alles das letzte Wort spricht. Und du hast die Macht, deinen Willen durchzusetzen. Und du bist es, vor dem sich am Ende jeder beugen muss. Und wir beten Gott an, als den meine Stärke, kann man auch übersetzen, mein Stolz und mein Lobgesang, sagen Gott, du bist der, den ich verehre, wo ich sage, es ist das Beste, zu ihm zu gehören. Ich bin stolz, dass dieser Gott Gott ist, ihn lobe ich. Und du bist meine Rettung, der uns herausgeführt hat, der immer wieder heilvoll eingreift. Du bist der die Dinge so grundlegend verändert hat. Und am Ende heißt es, Jahwe ist sein Name. Und das ist dieser Name, den er Mose gezeigt hat. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der da ist. Ich bin, der für dich immer wieder da ist. Und was das bedeutet, hat Gott Mose gezeigt. Das musst du in jeder Situation neu herausfinden. Und das sagen die Israeliten, das ist der Gott, der da ist. Und wir müssen immer wieder und wir dürfen immer wieder entdecken, was er für unsere konkrete Situation bedeutet. So führen sie Gott vor Augen. Und es führt sie zu diesem Staunen, dass sie sagen, Mensch, wenn so Gott ist, Vers 11, wer ist wie du im Himmel auf der Erde? Es gibt keinen, der so groß ist wie du. Es gibt keinen, der diese Einzigartigkeit wie du hat, Gott. Und dieses Staunen, eigentlich diese Begeisterung drücken sie aus. Und dann kommen sie zu dem Vergleich und sagen, und was war denn? Da war dieser Pharao, der sich als Vertreter des höchsten ägyptischen Gottes auf der Erde verstand. Und was ist das für eine kleine Nummer angesichts unseres Gottes? Und dann sagen sie Gott, ja, du bist heilig, gewaltig und furchtbar. Das letzte Wort könnte man weglassen, oder? Heilig, gewaltig, klar, das haben sie erlebt. Er lässt nicht mit sich spielen, aber furchtbar? Auch das ist Anbetung. Auszuhalten, dass Gott manchmal als bedrohend empfunden wird. Aushalten, dass das Handeln Gottes nicht begriffen wird. Aushalten, dass da eine große Distanz zwischen Gott und Menschen ist. Aushalten, dass ich Gott nicht in den Griff bekomme und auch in der Anbetung nicht lieb und nett machen kann. So wie Jesaja, als er Gott begegnet ist, als er gehört hat, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, wo er sagt, weh mir, ich vergehe, denn diesen Gott halte ich nicht aus. Anbetung belässt diese Distanz, diese Größe Gottes. Und Anbetung ist nicht der Weg, um Gott handzahm zu machen, sondern diesen großen Gott, der manchmal auch als furchtbar erlebt wird, zu ehren, ihm nahe zu kommen. Und diese Anbetung, sie nehmen diese Eigenschaften Gottes und sagen, wir beten dich an für das, was du bist und nicht, was du tust. Und ich glaube, dass das für uns, für unser Gebetsleben eine Herausforderung ist. Denn, und dann nehme ich jetzt nur mich selbst, ich bin ganz schnell dabei, Gott zu danken für das, was er tut. Aber ihn zu danken für das, was er ist, das ist was anderes. Man kann es an einem ganz einfachen Beispiel sehen. Wenn ich meiner Frau sage, du bist eine einzigartige Frau, du bist die Beste, die es überhaupt gibt, du bist für mich ein wunderbarer Mensch, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, du hast wieder großartig gekocht. Küssen tust du auch gut. Ja, und noch so ein paar Dinge, was du tust. Merkt ihr, da spielt sofort was anders. Das eine heißt, was du tust, das andere heißt, was du bist. Ich glaube, dass wir mit unserem Gebet oft bei dem stehen bleiben, wer Gott ist. Tu, was er tut. Und dass wir oft nicht durchdringen zu dem, wer er ist. Und das ist wichtig, ihn vor Augen zu haben in seinem Wesen. Denn es gibt Situationen, da erscheint uns Gott wirklich fremd und furchtbar. Und es gibt Situationen, da kann ich ihm nicht danken für das, was er tut, was er zulässt. Ich kann ihm nicht danken für den Krieg in der Ukraine. Ich kann ihm nicht danken für Gebete, die er nicht erhört, wo man um Hilfe für Menschen bittet, die leiden. Ich kann ihm nicht danken, dass Menschen krank werden. Ich kann ihm nicht danken für manche Pläne, die er einfach zerschlägt. Und dann stehe ich dort und sage, ja, und was jetzt beten? Klar, die Klage, die Bitte. Herr, warum? Mach doch. Und genau an der Stelle zu sagen, Anbetung hat nicht den Blick, was er tut, sondern wer er ist. Und sagen, ich verstehe dich nicht. Und trotzdem hast du alles in der Hand. Du bist mir im Moment fremd und trotzdem bist du mein Gott. Du bist mir eine Belastung und trotzdem bist du der Herr der Geschichte, der am Ende alles zum Ziel führt. Und dann bin ich bei Hiob. Hiob, der alles verloren hat. Und der dann sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Und der Name dieses Herrn sei gelobt. Das ist Anbetung. Ich glaube, dass diese Anbetung uns zu einer ganz anderen Begegnung mit Jesus führt. Weil wir ihn da ganz anders kennenlernen, in dem, wie er ist. Und dass er da Gott bleibt. Wir ihn in seiner Größe, in seiner Einzigartigkeit immer wieder neu fassen können. Und jetzt noch ein paar Aspekte, die kürzer sind. Anbetung rühmt die Herrschaft Gottes. Dieser ganze Psalm ist dann wie eine Gegenüberstellung von der Macht Gottes und der Macht des Pharaos. Und es liest sich dann so, ja, du hast sie besiegt und so. Einige kurze Zeit vorher war Pharao für die Israeliten die existenziellste Bedrohung, die es gab. Und sie wussten, wir haben dieser Macht nichts entgegenzusetzen. Als er mit seinen Truppen hinter ihnen her waren, die Elitesoldaten, die benannt werden, die Streitwagen, da war für die Israeliten klar, es ist Schluss, wir haben keine Chance, dem was entgegenzusetzen. Das ist eine Übermacht. Und dann erlebten sie, wie über diese Übermacht auf einmal Gott seine Macht zeigt. Und sie erlebt dieser mächtige Pharao. Angesichts des allmächtigen Gottes ist es so eine kleine Nummer, den kannst du ja gar nicht mehr sehen. Und das ist, was sie hier dann zeigen. Sie betonen diese Größe, diese Macht, diese Herrschaft Gottes. Und da heißt es so schön, ja, mit einem Luftzug aus deiner Nase, Gott, hast du das Meer geteilt. Und darin sind die Ägypter versunken. Mit deiner rechten Hand hast du sie in dieses Meer geworfen, so wie Kinder Kieselsteine ins Meer werfen. Ausdruck deiner Größe, deiner Macht und deiner Herrschaft. Und das ist das, was über unserem ganzen Leben steht. Deine Herrschaft, deine Macht, die über allem bleibt, die alles einschließt. Wisst ihr, wenn wir so manche belastenden Erfahrungen hören, so manche beängstigenden Ereignisse, wenn man den Eindruck hat, unsere ganze Welt spielt verrückt, dann hilft Anbetung, nicht nur das Geschehen in dieser Welt richtig einzuordnen, sondern den Blick auf den zu richten, der sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und diese Macht wurde Jesus bis heute nicht aus der Hand genommen und sie wird ihm nie aus der Hand genommen werden. Anbetung ist der Weg gegen die Mutlosigkeit und Verzagtheit, in der wir uns nur mit unserer ganzen Begrenztheit sehen. Und Anbetung ist der Weg, der uns hineinführt in die Gegenwart des Herrn, der sagt, ich habe doch alles in der Hand. Das ist, was die Israeliten erlebten. Ein Gott, der alles in der Hand hat. Und die Anbetung bewahrt sie bei diesem Gott. Und die Anbetung bewahrt diesen Gott in ihrem Blick. Wir sind nicht irgendjemand ausgeliefert, er ist da. Und Anbetung spricht Gott dann das Vertrauen aus. Es ist interessant, dass mitten in diesem Psalm die Perspektive wechselt. Sie hatten immer zurückgeschaut, was Gott getan hat, und jetzt auf einmal blicken sie in die Zukunft und sagen, Gott, du hast hier Weichen gestellt in diesem Geschehen. Und man hat fast den Eindruck, dass dieser zweite Teil in der Vergangenheitsform geschrieben worden ist, im Rückblick geschrieben wurde, hinzugefügt ist. Gut denkbar ist auch, dass es so diese prophetische Vergangenheit ist. Man sieht, was vor Gott schon Realität ist. Er sagt, Gott, du bist derjenige, dem wir unser Vertrauen aussprechen. Weil wir mit dir in die Zukunft gehen können und wissen, es gibt niemanden, der uns besser in diese Zukunft führen kann. Wir sprechen dir das Vertrauen aus als den Gott, von dem wir wissen, du wirst uns in das verheißene Land Kanaan bringen. Und dann klingt hier an, Herr, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, dass du gut bist. Deine Güte begleitet uns, sagen sie, dass du es gut mit uns meinst. Wir vertrauen darauf, dass du uns führst. Du gehst uns voran, heißt es. Und du führst uns deinen Weg. Und damit sagen sie ihm auch bewusst, wir gehen deinen Weg mit, das ist der beste Weg. Und es hat vor Augen, auch wenn der Weg in die Wüste führt, auch wenn der Weg manche Not mit sich bringt, auch wenn der Weg an Finster nicht verständlich ist, Gott, wir sprechen dir das Vertrauen aus, dass deine Wege richtig sind, auch wenn wir sie noch nicht verstehen. Und wir sprechen dir das Vertrauen aus, dass du für uns sorgst, auch angesichts der Feinde, auch angesichts von Bedrohungen, die vor uns stehen. Du wirst nicht alles wegnehmen, aber du wirst uns durchbringen. Du wirst uns geben, was wir brauchen, und wir vertrauen dir, weil wir dir gehören. Und das ist so zweimal ausgedrückt. Du hast uns losgekauft, befreit, und du hast uns erworben als dein Eigentum. Wir sind dein Eigentum, deine Menschen, dein Volk, und deshalb vertrauen wir dir. Weil du leidenschaftlich für uns bist, uns leidenschaftlich liebst. Weil du nicht ein falsches Spiel mit uns spielst, sondern weil wir wissen dürfen, wir sind Menschen, die in deiner Hand geborgen sind. Wie heißt dann später bei Jesaja so schön, wo Gott sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dann geht es weiter. Und wenn du jetzt durchs Feuer gehst, dann sollen dich die Flammen nicht versengen. Und wenn du durchs Wasser gehen musst, die Fluten werden dich nicht ertränken. Warum? Weil du mein bist. Und das ist, was die Israeliten vor Augen haben. Sie sagen, Herr, wenn du dieser Gott bist, dann wollen wir dir das Vertrauen aussprechen. Und Vertrauen ist eine gelebte Form der Anbetung. Dieses Vertrauen auszusprechen ist die gelebte Form der Anbetung. Und der Höhepunkt in diesem ganzen Text ist das Bekenntnis zur Herrschaft Gottes. Damit endet dieses Loblied. Der Herr ist König für immer und ewig. Eigentlich, der Herr ist unser König und König über die ganze Welt für immer und ewig. Wisst ihr, und das lohnt sich nochmal genau anzuschauen. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass von Gott als König die Rede ist. Und es ist nicht nur ein Begriff, der dann schön in den Anbetungsliedern aufgenommen wird, ja, die wir heute immer wieder auch gerne singen. Sondern diese Entscheidung, du bist König, ist der Beginn der Theokratie über das Volk Gottes. Wo sie ihm sagen, du bist der einzige Herrscher und deine Macht soll die einzige Macht über uns sein. Und diese Theokratie blieb bestehen bis zu der verhängnisvollsten Entscheidung im Volk, als sie dann zu Samuel gegangen sind und sagen, und jetzt wollen wir einen König haben mit einer fatalen Begründung. Wir wollen einen König haben, weil wir sein wollen wie die Heiden. Und da wird Gott etwas aufgekündigt. Und es war die Weichenstellung, die dann zum Untergang im babylonischen Exil, im assyrischen Exil geführt hat. Aber zu diesem Zeitpunkt ganz bewusst zu sagen, Gott, du sollst der einzige Herrscher über uns sein. Du bist der Einzige, den wir anbeten. Du bist der Einzige, der unser Leben in der Hand haben soll. Dorthin führt diese Anbetung. Und es ist erstaunlich, was es meint, dass Gott König ist. Das wird dann in dem zweiten Mosebuch Stück für Stück ausgeführt. In dem beschrieben wird, wie herrscht dieser Gott über sein Volk? Was gibt er an Herrschaft in dieses Volk hinein? Und dann immer wieder zu wissen, er ist der, dem wir das Vertrauen aussprechen und zu dessen Herrschaft wir uns ganz bewusst bekennen. Und da wird Anbetung zur persönlichen Standortbestimmung. Denn dann kann ich nicht nur sagen, Herr, du bist König, aber mein Leben sollen andere Dinge beherrschen. Dann kann ich nicht sagen, Herr, du bist König, aber das wird meinen Alltag nicht erreichen. Sondern Anbetung wird hier mit dem Leben verknüpft, indem ich sage, du bist König und das soll für mein ganzes Leben gelten. Ich will mich nicht von mir beherrschen lassen. Du sollst mich beherrschen. Nicht meine Pläne sollen mich beherrschen, sondern dein Wille soll mich beherrschen. Nicht das, was ich so in mir trage, soll mich beherrschen, sondern das, was du in mir schaffen willst, diese Anbetung, sie führt zu dem Bekenntnis der Herrschaft Gottes. Du bist unser Gott. Und das soll bleiben. In diese Anbetung stimmt das ganze Volk ein. Das ist, was das Größte passieren hat können. Bevor der Bund geschlossen wird, sagen sie, du bist unser Herr. Und dann gehen sie auf den Bund zu. Die Anbetung, die uns den Weg zu Gott weist, zu seinem Wesen. Die Anbetung, die uns seine Herrschaft vor Augen führt. Die Anbetung, die ihm das Vertrauen ausspricht und die Anbetung, die ihn in seiner Herrschaft über unserem Leben bestätigt. Und wisst ihr, die Form dieser Anbetung ist völlig zweitrangig. Ob es wie bei Mose war, wo es heißt, er sprach und haben die Männer gesungen, oder Miriam, die ein bisschen emotionaler war, mit Pauke und Tanz. Das ist alles völlig zweitrangig. Sondern entscheidend ist der Inhalt dieser Anbetung. Und Miriam und die Frauen stimmen genau dieses Lied ein. Sie nehmen den Anfang und der Anfang, der zitiert wird, heißt immer, das Ganze kommt dann nochmals nach. Sie sagen, diesen Gott wollen wir anbeten. Jesus will, dass wir Anbeter sind. Jesus will meine Anbetung haben. Jesus, für deine Anbetung. Und ich möchte euch heute mit dieser Predigt eigentlich Mut machen, über eure Anbetung nachzudenken, zu sagen, vielleicht ganz bewusst, jawohl, ich will Anbeter sein. Von Mose heißt es am Anfang, ich will den Herrn anbeten. Ich will ihn jetzt loben. Ich will ihn rühmen. Man ist viel schneller beim Bitten. Man ist viel schneller da, die Dinge zu sagen, die noch nicht sind. Aber das Zentrum unseres Glaubens ist der Herr, den wir eigentlich anbeten sollen. Lasst uns jetzt miteinander beten. Vater im Himmel, danke, dass wir dich kennen dürfen als diesen einzigartigen Gott. Dass du nicht auf Distanz geblieben bist, sondern dass du uns nahe gekommen bist und wir dich als unseren Herrn ansprechen dürfen. Als den, der über allen Dingen steht. Als den Herrn, der diese ganze Welt trägt. Als den Herrn, dessen Wille im Himmel und auf Erde geschieht. Als den Herrn, dem wir vertrauen dürfen, weil du dieser Gott bist, der voll Liebe und voll Fürsorge sich uns zuwendet. Danke, dass wir dich nicht verstehen müssen. Danke, dass du uns auch fremd sein darfst, weil du größer bist als wir und unser Denken. Weil wir dich nicht in unsere Vernunft hineinpressen können. Und trotzdem dürfen wir dir vertrauen als den guten Gott. Dafür beten wir dich an. Und wir sprechen es aus vor dir, Herr. Du sollst über uns herrschen. Dir gehören wir, als dem Gott, der alles trägt. Amen.